Jeder Asteroid ist immer noch eine Überraschung. Jeder Asteroid, zu dem wir hinfliegen, es ist immer nicht so, wie die Konzepte sind. Da ist immer dann noch was Neues. Und aus wissenschaftlicher Sicht sind diese ganzen Körper, jeder einzelne ist eine kleine Schatztruhe, aus der sich unglaublich viel lernen lässt.
Das eben war Richard Meusel. Er ist der Leiter des Planetary Defense Office der Europäischen Weltraumagentur ESA. Und er und sein Team, die behalten Asteroiden im Blick. Denn Asteroiden sind einerseits eine wunderbare Sache, die uns helfen kann, mehr über unser Sonnensystem herauszufinden. Andererseits können sie aber auch, ab einer gewissen Größe, sehr gefährlich für uns sein. Die gute Nachricht? Es gibt schon ein paar Ideen, um die Erde und damit uns am Ende zu schützen. Also, mit Richard Meusel geht's jetzt in dieser Folge in den Weltraum und gleichzeitig sprechen wir dabei über sehr irdische Probleme. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Asteroiden sind überall in unserem Sonnensystem zu finden. Wirklich überall, aber die sind nicht gleichmäßig verteilt. Vielleicht habt ihr ja schon mal vom Asteroidengürtel gehört. Für alle, denen das jetzt nichts sagt, das ist eine Region zwischen den Planeten Mars und Jupiter und dort gibt es besonders viele Asteroiden. Aber auch bei uns in der Nähe? Also quasi vor der Haustür, sage ich mal in Anführungszeichen. Da gibt es sehr viele Asteroiden. Wie viele genau, das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Das kommt nämlich darauf an, bis zu welcher Größe man das jetzt zählen möchte. Also zähle ich jetzt auch die kleineren Exemplare dazu oder nur die richtig großen Brocken? Wo mache ich die Grenze? Je nachdem, wo ich die ziehe, kommen wir auf ein paar 10.000 oder schätzungsweise mehrere Millionen Asteroiden, die ganz in der Nähe der Erde sind. Und was die alle gemeinsam haben, egal wie groß die jetzt sind, die gehören zu den sogenannten Near-Earth-Objects. Aber fangen wir an der Stelle mal damit an, dass wir uns fragen, was genau sind eigentlich Asteroiden?
Das ist Material im Sonnensystem, das übrig geblieben ist aus der Zeit, in der sich die Sonne und die Planeten gebildet haben. Und das jetzt seine Bahn um die Sonne herumzieht, also das an die Gravitation, an die Schwerkraft der Sonne gebunden ist. Und die gibt es in allen möglichen Größen, Farben, Formen, Zusammensetzungen und Materialeigenschaften im Sonnensystem. Aber allen ist gemeinsam, dass sie auf Bahnen um die Sonne sind.
Das war die ganz kurze Erklärung. Lasst uns das noch mal ein bisschen ausführlicher anschauen. Richard Meusel hat den Anfang des Sonnensystems erwähnt. Wir sind also so, Pi mal Daumen, 4,5 Milliarden Jahre in der Vergangenheit. Was hätten wir denn damals beobachten können, wenn wir dabei gewesen wären?
Als sich das Sonnensystem gebildet hat, war das eine große Wolke oder man nennt das protoplanetare Scheibe, also schon so ein bisschen eine zusammenfallende Wolke, die schon ein bisschen abgeplattet ist, aus Gas und Staub. Und das allermeiste, über 98% von diesem Material, hat sich dann verdichtet in unserer lieben Sonne. Aus dem restlichen Material haben sich die Planeten, das allermeiste, gesammelt. Aber nicht alles Material hat es geschafft, dann in Planeten zu enden. Und das übrig gebliebene Material, das hat dann über die Jahrmilliarden des Sonnensystems sich weiter zusammengefunden.
Und das, was sich da zusammengefunden hat, das sind die Asteroiden. Wie genau am Ende ein Asteroid aussieht, also Form, Farbe, Größe, Material, das ist alles super variabel. Es gibt Asteroiden, die viel Metall enthalten, zum Beispiel Eisen. Es gibt aber auch welche ohne Metall. Manche sind eigentlich nur ein Geröllhaufen. Ganz viele kleine Brocken, die ganz eng beieinander sind und die sich dann so als gemeinsamer Haufen durch das All bewegen. Und andere Asteroiden, das sind einfach große, massive Steinbrocken. Übrigens, wenn es darum geht, wie Asteroiden am Ende aussehen und wie groß oder klein die sind, da gibt es gleich mehrere Phänomene, die das beeinflussen. Zum Beispiel Kollisionen. Asteroiden sind ja richtig schnell im Weltraum unterwegs. Und wenn die dann mal ineinander krachen, dann kann es halt schon passieren, dass Stücke rausgeschlagen werden oder dass so ein Asteroid zerbricht dabei. Oder, wenn wir jetzt mal in eine andere Richtung denken, auch Gravitation kann dafür sorgen, dass ein Asteroid kleiner wird. Klingt erstmal komisch. Ich nehme noch das Stichwort Planet dazu, dann ergibt das alles mehr Sinn. Denn so ein Planet, der hat ja ziemlich viel Masse und damit auch jede Menge Anziehungskraft. Wenn nun also ein poröser Asteroid zu nah an einem Planeten vorbeikommt, dann zerrt die Gravitation des Planeten an dem Asteroiden und dabei kann es durchaus passieren, dass der Asteroid einfach zerreißt. Zusammengefasst.
Da gibt es verschiedene Prozesse, die das Wachstum begünstigen, die das Zerstören begünstigen. Unterm Strich gewinnen im Schnitt die Prozesse, die das Material wieder kleiner werden lassen. Und deswegen ist die Größenverteilung eben so, dass je kleiner es sind, desto viel mehr gibt es. Das ist ein sogenanntes Power Law. Also mit dem Absinken der Größe, mit dem Kleinerwerden, sinkt die Anzahl dazu, die man beobachtet, dann quasi exponentiell.
Tatsächlich ist das Universum voll von sehr kleinen Teilchen, dem sogenannten interplanetarem Staub oder auch interstellarer Staub. Und diese Partikel, die sind wirklich mini, also kleiner als 0,1 mm im Durchmesser. Und es sind unheimlich viele. Jeden Tag prasselt tonnenweise Staub auf die Erdatmosphäre ein. Die kleinen Partikelchen, die verglühen direkt. Wir kriegen davon in der Regel gar nichts mit. Höchstens dann, wenn der Staub mal das Sonnenlicht reflektiert. Ist ein Teilchen aus dem All ein paar Millimeter bis einige Zentimeter groß, dann sehen wir eine Sternschnuppe. Auch die erreicht übrigens nie den Boden. Und ab wenigen Metern Durchmesser sprechen wir von Asteroiden. Und je größer die sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie es bis zum Erdboden schaffen. Und dann gibt es noch die Begriffe Meteor und Meteorit. Die werfe ich hier jetzt auch nochmal in den Ring. Das klingt ziemlich ähnlich, hat auch miteinander zu tun. Und ich gebe jetzt einfach mal weiter. Herr Meusel, was ist denn der Unterschied zwischen Meteor und Meteorit?
Da treten wir einfach gesagt vom Weltraum in die Erdatmosphäre ein, jetzt mit diesen beiden Begriffen. Und zwar der Meteor ist die wetterartige Erscheinung, die man am Himmel wahrnimmt, also diese Leuchterscheinung, das beobachtbare Phänomen, das ist der Meteor. Ein Meteorit ist dann, was nach diesem Phänomen am Boden gefunden werden kann, also ein Festkörper, der übrig geblieben ist, davon, der am Boden angekommen ist. Das nennt man dann Meteorit.
Was passiert denn eigentlich mit dem Weltraummaterial, wenn das runterkommt? Also das rauscht durch die Erdatmosphäre, vielleicht bleibt was übrig, dann haben wir einen Meteoriten am Schluss. Aber was passiert mit dem Material auf seinem Weg?
Also das kommt mit enormer Geschwindigkeit, weit überhalb der Schallgeschwindigkeit an. Und dadurch wird die Luft vor dem Gebilde komprimiert. Sehr stark, das staut sich auf, da bildet sich Druck und durch die Kompression entsteht eine große Hitze. Durch diese extreme Hitze wird die Oberfläche aufgeschmolzen und bildet so eine Kruste aus. Und je tiefer das Objekt dann in die Erdatmosphäre eintritt, desto mehr staut sich dieser Druck dann auf. Und das Objekt fühlt den Druck und den Gegendruck durch seinen eigenen Schwung. Und das geht dann meistens so weit, insbesondere bei kleineren Objekten, dass der Druck einfach zu groß wird, dieser hydrodynamische Druck, sodass das Objekt schlichtweg zerreißt. Und das passiert dann urplötzlich, wie mit so einem Hammerschlag. Bei einem kleinen Meteor sieht man das aufflackern. Bei einem größeren Meteor kann es dann so einen richtigen Knall geben oder eine Serie von Knallen, wenn das Aufbrechen in Stufen passiert.
Alles übrigens, was 10 cm oder größer ist, das verglüht als sehr heller Feuerball in der Atmosphäre. Der ist aus ganz großer Entfernung noch zu sehen. Aber auch wenn ein Objekt einige Meter groß ist im Durchmesser, in der Regel ist das noch ziemlich harmlos. Ab einem Durchmesser von etwa 10 Metern allerdings. Da ändert sich die Lage, dann kann ein Asteroideneinschlag gefährlich werden. Was genau heißt jetzt gefährlich? Was passiert denn, wenn ein solcher Brocken runterkommt?
Naja, so kleinere Asteroiden können in der Atmosphäre komplett zerbersten und den Großteil ihrer Energie eben in so einer Art Schockwelle, Airburst auf Englisch ist der Fachbegriff, freisetzen. Es wird davon ausgegangen, dass sowas 1908 über der Region Tunguska in Russland passiert ist. Da wurden 2000 Quadratkilometer Wald quasi geplättet, wo die Bäume umgefallen sind. Da gibt es einige tolle Bilder davon und spektakuläre Animationen. Das kann ein Ende sein, was dann passiert. Wenn wesentliche Teile der Masse aber die Reise durch die Atmosphäre überstehen und Kontakt mit dem Boden haben, dann bilden sich Krater. Also es gibt dann richtig bis zu sehr, sehr spektakuläre Einschläge. Da gibt es zum Beispiel den Barringer Crater oder Canyon Diablo, so heißen die Meteoritenstücke von da, in den USA, in Arizona. Da ist ein Tatsächlich in der ähnlichen Größenklasse wie das Tunguska-Objekt, das vermutete, so um die 50 Meter, Objekt in die Atmosphäre eingetreten. Und während man in Tunguska von einem sehr porösen, also so eine Art Schotterhalde, die da aus dem Weltraum runterkam, ausgeht, geht man da aus, dass das eben ein sehr eisenhaltiger, sehr kompakter Körper war, der diesen Drücken standgehalten hat. Und der hat dann einen 1,2 Kilometer großen Krater da in die Landschaft geschlagen. Tatsächlich sind wir in dem Bereich bei einer sehr interessanten Größe, weil man kann leicht sehen aus diesen zwei Beispielen, ein 50 Meter durchmessender Asteroid, das möchte man auf gar keinen Fall, dass der über bewohntem Gebiet runterkommt, weil die Folgen wären katastrophal.
Erstmals wurde ein Asteroid am 1. Januar 1801 entdeckt. Der hat den Namen Ceres bekommen und Ceres hält noch einen anderen Rekord. Er ist der größte Asteroid in unserem Sonnensystem. Er ist so groß, dass er sogar als Zwergplanet gilt. An seinem Äquator hat Ceres tatsächlich einen Durchmesser von rund 965 Kilometern. Das ist so groß, das ist sogar mehr als die Luftlinie zwischen Rotterdam und Wien. Aber bevor sich jetzt hier irgendwer Sorgen macht, Ceres ist zum Glück richtig weit weg und er macht auch gar keine Anstalten, sich der Erde zu nähern. In unserer Nähe, da gibt es jede Menge andere Asteroiden und an sich ist das erstmal kein Problem. Warum?
Also die erdnahen Objekte sind auf ihren eigenen Bahnen und die interessantesten davon, die kreuzen die Erdbahn schlicht und ergreifend. Dass sie die Erdbahn kreuzen, ist an sich noch nicht schlimm. Manchmal sieht man das dann in den Nachrichten, dass dann heißt, dieser Asteroid fliegt auf die Bahn der Erde zu. Das machen sehr, sehr viele. Die interessante Frage ist, wo ist die Erde zu dem Zeitpunkt, wenn der Asteroid die Erdbahn kreuzt? Und das kann sein, dass Millionen von Jahren die Erde einfach auf ihrer Bahn ist und der Asteroid auf seiner Bahn ist. Die Bahnen kreuzen sich, aber die Körper treffen sich nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Aber dann irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo statistisch gesehen dann doch beide am gleichen Ort sind und dann tritt der Kleinere in die Atmosphäre des Größeren ein. Natürlich gibt es auch Prozesse im Sonnensystem, die die Bahn beeinflussen. Übrigens, keine Bahn im Sonnensystem ist über beliebige Zeit lang deterministisch. Wir haben hier ein Mehrkörpersystem und das ist auf beliebig großen Zeitskalen immer chaotisch. Also irgendwann ist alles nicht mehr auf der Bahn, die wir heute beobachten.
Die Bahnen der Asteroiden beobachten, das gehört zu den täglichen Aufgaben des Planetary Defense Office der ESA. Was auch dazu gehört, ist der Blick in die Zukunft. Das Team berechnet, wo die Asteroiden zu welchem Zeitpunkt sein werden. Und diese Berechnungen, die müssen ständig aktualisiert werden. Der Grund? Keine Messung ist jemals 100% perfekt, sagt Richard Meusel. Es gibt immer irgendwo Messfehler, also das, was ich vorausberechne und das, was ich am Ende dann beobachte, da kann es einen Unterschied geben. Und es gibt viele Dinge im Weltall, die die Bahn eines Asteroiden beeinflussen. Zum Beispiel der Strahlungsdruck der Sonne. Ja, das ist im Prinzip genau das, wonach es sich anhört. Strahlungsdruck entsteht dann, wenn, sehr einfach gesagt, elektromagnetische Strahlung auf eine Fläche trifft. Das können Radiowellen sein oder auch Röntgenstrahlen zum Beispiel oder in unserem Fall eben Sonnenlicht. Das Licht trifft auf einen Asteroiden und interagiert mit der Oberfläche. Und das Ergebnis ist Druck, der tatsächlich die Bahn eines Asteroiden beeinflussen kann. Und das macht die Zukunftsprognose, wo, wann, welcher Himmelskörper sein wird, natürlich nicht unbedingt einfacher.
Also ab dem Anfang, wenn man so eine Bahn vorausberechnet, ist eine gewisse Unsicherheit da. Und über die Zeit wird jede Unsicherheit dann aufaddiert. Und je länger man das vorausberechnet, desto unsicherer wird es und desto größer wird dann der Bereich im Sonnensystem, wo er zu einem gewissen Zeitpunkt sein kann, das Objekt. Und diese Bereiche, die wachsen mit der Zeit so stark an, dass es natürlich dann irgendwann einen Punkt gibt, wo man sagt, der kann überall auf seiner Bahn sein zu der Zeitpunkt. Und die Bahn kann sich auch sehr stark aufgeweitet haben. Und irgendwann hat man dann für extrem viele Asteroiden eine Möglichkeit, dass die Erde in diesem Bereich ist zu einem Zeitpunkt, wo es interessant ist. Und deswegen muss man einfach einen Kompromiss machen. Für uns ist der Kompromiss zusammen in Absprache mit anderen, die das international machen, wie zum Beispiel den Kollegen von der NASA, hat man einfach 100 Jahre als Horizont festgelegt. Also wir berechnen die Bahnen immer auf 100 Jahre im Voraus, weil ab dann der Messfehler einfach zu dominant wird, um um dann noch weiterzurechnen. Ist auch ein bisschen eine ressourceneffiziente Sache. Wir könnten es länger berechnen, aber es ist halt, je weiter man es vorausberechnet, desto ungenauer wird es.
Dieses Aufaddieren von Unsicherheiten, dieses, hey, es wird immer unsicherer, je weiter man in die Zukunft blickt, das hat mich ganz schön stark an was anderes erinnert. Euch vielleicht auch. Ich musste ziemlich stark an die Wetterprognose denken.
Genau, sehr ähnliche Problematik. Man kann das Wetter 100 Jahre im Voraus berechnen, wie gut die Qualität der Vorhersagen ist bei einem chaotischen System, wird dann irgendwann mit sehr großen Fragezeichen versehen.
Und weil es nun einfach mal diese Unsicherheiten gibt, müssen die Forschenden immer wieder prüfen, wo ist der Asteroid denn jetzt wirklich? Dort, wo er laut Berechnung sein sollte? Oder eben doch nicht? Die Idee klingt simpel, das Problem ist nur, wir kennen Millionen Asteroiden. Und es gibt noch viel mehr. Vor allen Dingen bei den kleineren Objekten ist es richtig schwierig, die zu finden. Große Brocken, oh, das geht. Die haben eine große Oberfläche, die Licht reflektiert. Das können wir dann sehen. Asteroiden haben nämlich nur, ich nenne es mal, geliehenes Licht. Also die leuchten nicht von sich aus. Und je kleiner aber der Asteroid ist, desto kleiner ist seine Oberfläche. Ja, ihr versteht schon. Also, wie viele Asteroiden es tatsächlich bei uns im Sonnensystem gibt, weiß kein Mensch. Aber selbst wenn Menschen wie Richard Meusel nur die bekannten Objekte beobachten würden, das ginge auch nicht. Also das sind einfach zu viele, das ist komplett unrealistisch. Und es wäre auch gar nicht notwendig, denn nicht jeder Asteroid im Sonnensystem ist für uns gefährlich. Fachleute haben sich deshalb gefragt, wie legen wir fest, welche Asteroiden wir nachverfolgen, wenn es um die Gefahrenfrage geht? Die Lösung? Man nimmt einen Asteroiden und berechnet erstmal die Standardbahn. Und dann fragt man sich, okay, wie verändert sich denn diese Bahn, wenn ich diesen und jenen Messfehler mal annehme? Und auf die Weise weiß man dann, der Asteroid könnte sich zukünftig in dieser oder jener Region aufhalten. Also es geht nicht mehr um eine fixe Bahn, sondern es geht um ein ganzes Areal, das möglich ist. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. Ich sage jetzt zu euch, okay, ciao, ich lege das Mikrofon beiseite, ich gehe jetzt ins Rathaus. Dann wisst ihr, die Ines, die braucht ungefähr 10 Minuten von hier, dann ist sie im Rathaus. Aber in welchem Stockwerk ich dann sein werde, in welchem Zimmer und an welcher Stelle im Zimmer, das wisst ihr dann noch nicht. Und so ähnlich ist das auch mit den Asteroiden. Also zurück zum Weltraum und zu den berechneten Regionen.
Und für die Asteroiden, wo dann zu einem interessanten Zeitpunkt irgendwann mal die Erde innerhalb dieses Bereichs ist, also mit ihm zusammentreffen könnte, da rechnen wir dann ein Einschlagsrisiko. Das kann man sich grob vorstellen. Man nimmt die Region, diese Größe der Region und die Größe der Erde im Vergleich dazu. Und der Anteil der Erde ist dann, oder wo er eingefangen werden kann, auch von der Erde, das ist dann die Einschlagswahrscheinlichkeit. Und wann immer die nicht null, also null ohne irgendwas dahinter ist, sobald die von null verschieden ist, führen wir die auf einer sogenannten Risikoliste. Die stellen wir auch komplett öffentlich zur Verfügung. Also wir würden niemals irgendeine Einschlagswahrscheinlichkeit verheimlichen. Die stehen alle öffentlich im Internet und sind sogar sortiert nach einem Gefährlichkeitsmaß. Also wir rechnen dann aus, nicht nur wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, sondern auch wie groß ist der Asteroid und wie viel Zeit vergeht bis zu dem interessanten Moment sozusagen. Und dadurch kommt dann so eine Rangliste zustande. Und das ist eine Prioritätsliste in erster Näherung auch für unsere Arbeit, um eben dann die richtigen Asteroiden nachzuverfolgen und eben die Messfehler gering zu halten.
Schon einige Male gab es die Einschlagswahrscheinlichkeit von 100%. Und wenn ihr euch jetzt wundert, so, hä, davon habe ich ja gar nichts mitbekommen, dann heißt das eigentlich nur, 100% sind an sich noch kein Drama. Der Fachmann formuliert das so.
100% für kleine Körper hatten wir schon 11-mal. Es ist schon 11-mal gelungen, kleine Körper mit, also wirklich sehr kleine, im Meterbereich vorherzusagen, die dann harmlos verglüht sind, beziehungsweise auch Meteoriten verursacht haben. Allerdings unterscheiden wir eben zwischen diesen harmlosen Objekten und Objekten ab einer Größe von circa 20 Meter. Das ist so ungefähr die Schwelle, wo wirklich Energie am Boden ankommt, mal ganz physikalisch gesprochen. Ein sehr gutes Beispiel dafür gab es 2013 über dem Oblast Tscheljabinsk, auch wieder in Russland. Da ist ein Objekt von ungefähr 20 Metern Durchmessern in die Erdatmosphäre eingetreten, ist fast vollständig zerbrochen, also im Wesentlichen. Und diese Schockwelle, Die hat dann wirklich nennenswerte Zerstörungen angerichtet, hauptsächlich zerdepperte Glasscheiben. Aber der Sachschaden ging in die Millionen und es waren über 1000 Verletzte zu beklagen. Zum Glück hat niemand das Leben verloren. Aber wirklich, das war schon eine beeindruckende Erinnerung daran, dass Asteroiden nicht immer harmlos sind. Und das ist eben auch so ein Schwellenwert, ab dem wir sagen, das sind die großen operationell relevanten Asteroiden, die dann auch ein bisschen besonders behandelt werden.
Eine besondere Behandlung gab es zum Beispiel für den Asteroiden 2024 YR4. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Der hat gut 60 Meter im Durchmesser und wurde Ende Dezember 24 entdeckt. Und in dem Moment, wo klar war, wie groß dieser Brocken wirklich ist, da ging die Rechnerei hinter den Kulissen los. Immer und immer wieder hat man sich gefragt, wie groß ist denn jetzt das Risiko, dass dieser Asteroid auf der Erde einschlägt? Es gab immer wieder neue Berechnungen und zwischenzeitlich lag die Wahrscheinlichkeit bei 3%.
Und das ist schon ganz ordentlich. Das war ein neuer Rekordwert. Und auch zum ersten Mal, dass das passiert ist, seitdem man jetzt mehr Maßnahmen und internationale Kollaboration hat. Und da wurde zum ersten Mal auch wirklich die Vereinten Nationen gezielt informiert über diesen Körper.
Bevor wir jetzt aber weiter über dramatische Szenen sprechen, es gibt auch gute Nachrichten. Für den Fall, dass ein großer Asteroid der Erde wirklich mal zu nahe kommt, gibt es schon Ideen, wie man sie schützen könnte. Einige von denen sind gut, andere weniger gut und manche sind auch einfach Science Fiction, meint Richard Meusel. Und wir zwei, wir stellen euch jetzt einfach mal ein paar dieser Konzepte vor. Das erste ist der sogenannte
kinetische Impaktor.
Klingt krass, oder? Ist es auch. Der kinetische Impaktor ist so etwas wie ein Rambock im Weltall. Das Ziel ist es, die Flugbahn eines Asteroiden so zu ändern, dass er die Erde nicht mehr trifft. Und um das zu testen, hat die NASA die Sonde DART vor ein paar Jahren gebaut. Und dann?
Die ist 2021 gestartet und 2022 hat die zum ersten Mal wirklich einen echten Asteroiden, und zwar ein 160 Meter sogar durchmessendes Objekt, den Asteroiden Mond Dimorphos. Den hat die geschubst. Also die ist wirklich da in den Rhein geflogen. Da wurde natürlich kein verantwortungsloses Experiment gemacht, sondern dieser Dimorphos, der ist in einer Umlaufbahn um einen größeren Asteroiden namens Didymos und er wurde eben hauptsächlich auf der Bahn um den größeren gezielt beeinflusst.
Seitdem braucht Dimorphos für seine Bahn um den größeren Didymos herum etwa 33 Minuten weniger als zuvor. Das Experiment hat damals so gut geklappt, dass sogar die Fachleute erstaunt waren, denn die DART-Sonde, die war nur etwa so groß wie ein Kühlschrank und hat so ungefähr 570 Kilogramm gewogen. Ihr Ziel dagegen, der Asteroid Dimorphos, das ist ein richtiger Berg mit einem Gewicht von ungefähr 5 Milliarden Kilogramm. Also bei dem Aufprall war unglaublich viel Energie im Spiel. Die DART-Mission war in Sachen Asteroidenabwehr ein richtiger Meilenstein. Denn dass man prinzipiell Asteroiden in ihrer Bahn beeinflussen kann, davon waren die Fachleute vorher schon ziemlich überzeugt. Aber erst die erfolgreiche Mission hat eben die Theorie bestätigt. Ein paar Detailfragen sind bei der ganzen Sache allerdings noch offen und deswegen gibt es die Sonde Hera. Die soll im November 2026 Didymos und Dimorphos erreichen und einfach mal nachschauen, was genau ist denn alles bei der Kollision mit DART damals passiert. Jetzt mal abgesehen von dem Stoß an sich natürlich. Solche Raumfahrtmissionen sind unglaublich komplizierte Angelegenheiten und die Vorbereitungen dauern und dauern und dauern. Wie lange braucht man denn für so einen kinetischen Impaktor eigentlich? Also, wie viele Jahre Forschungsarbeit stecken da drin?
Oh, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also Forschungsarbeit, die Konzepte und Pläne gab es schon seit quasi 20 Jahren dazu. Selbst vor 20 Jahren gab es schon in der ESA eine Studie namens Don Quixote. Da wurde dieses ganze Konzept schon studiert und besprochen und daran gearbeitet. Was aber wichtig ist, wie lange braucht man, um so eine Mission zu designen, zu bauen, loszuschicken und bis sie ankommt? Das ist die primäre Frage für uns, denn das bestimmt, wie schnell man auf den Asteroiden einwirken kann.
Das Thema Zeit spielt natürlich auch bei anderen Ideen eine Rolle, um die Erde und damit am Ende uns zu schützen. Dabei geht es nicht immer nur um die Zeit, die man zum Forschen, Erfinden, Bauen, Hinfliegen braucht. Es geht auch anders. Es gibt nämlich die Idee, einen Asteroiden über einen langen Zeitraum von seiner Bahn wegzudrücken. Frei nach dem Motto, steter Tropfen höhlt den Stein. Und jetzt fragt ihr euch, zu Recht, Wie soll das bitte funktionieren? Etwas genauer erklärt das gleich Richard Meusel und er wird dabei das Stichwort Ionentriebwerk verwenden.
Kurz gefasst, die Möglichkeit, die wir als technologisch am ausgereiftesten ansehen, ist tatsächlich sogenannte Ionentriebwerke zu benutzen. Die senden sehr, sehr schnelle, sehr kleine Teilchen, eben Ionen, aus, die dann mit enorm hoher Geschwindigkeit ankommen. Die haben einen sehr, sehr hohen sogenannten spezifischen Impuls. Das kann man einfach erklären, wie man kriegt aus wenig Material viel Geschwindigkeitsänderung raus. Und das ist ein Konzept, dass man zu einem Asteroiden hinfliegt und eben mit diesen Ionenstrahltriebwerken den quasi anstrahlt und dann anstatt einem kräftigen Schubs über längere Zeit kontrolliert und kontinuierlich einwirkt. Also einen echten Asteroiden, dem würde man das erstmal so kaum ansehen. Der rast ja mit zig Kilometern pro Sekunde durch das Sonnensystem. Und die Geschwindigkeitsänderung ist dann in die gewünschte Richtung nur Millimeter oder ein paar Zentimeter pro Sekunde. Aber die Idee ist eben dann Jahre oder Jahrzehnte zu haben, wo sich das dann aufsummieren kann zu Hunderten oder Tausenden hoffentlich von Kilometern, die die Ablenkung ist.
Klingt nach einer ganz guten Idee, oder? Dieses stetige immer weiter wegdrängen. Der Nachteil, klar, braucht ganz schön lange. Es gibt aber auch ein paar Pro-Argumente für diese Methode. Jetzt mal abgesehen von der Weltrettung, das ist schon ein ganz gutes Pro-Argument, finde ich, ja. Also es gibt aber auch noch andere gute Aspekte, nämlich wenn die Gefahr besteht, dass ein Asteroid durch einen kräftigen Schubs, durch einen kräftigen Stoß ganz oder auch teilweise zerbrechen könnte. Denn dann?
Dann kann man mehr Probleme bekommen, als man vorher hatte. Ich benutze da gern dieses Bild von der Hydra. Man schlägt einen Kopf ab, aber man hat dann zwei, wenn es aufbricht, und hat dann zwei Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss. Und diese kontinuierlichen Ablenkungsmethoden, die beugen dem vor.
Außerdem, wenn man einmal heftig schubst, also sich für den kinetischen Impaktor entscheidet, dann ist er danach weg. Der kracht in den Asteroiden rein und das war's dann mit dem Impaktor. Und wir wissen nicht, was genau beim Stoßen passiert ist. Um das herauszufinden, müssten wir eine zweite Sonde hochschicken, die mit Messgeräten und Kameras für uns nachschaut. Wenn wir allerdings die langsame Variante mit dem Ionentriebwerk wählen, dann könnte man auch gleich noch Kameras und so weiter direkt mitschicken. Und dann würden wir uns also einen Raketenstart und damit Geld, Ressourcen und Zeit sparen. Schauen wir jetzt nochmal auf einen anderen Gedanken. Als ich diese Folge vorbereitet habe und Freunden davon erzählt habe, da war die häufigste Rückfrage, warum so viel Aufwand? Kann man den Asteroiden nicht einfach sprengen? Das könnte doch mit Nuklearwaffen vielleicht klappen, oder? Ja, die Frage, die habe ich mal an den Fachmann weitergegeben.
Das ist tatsächlich eine Lösung, eine mögliche und die sogenannte letzte Option, the nuclear option, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Allerdings gibt es da gewisse Hürden. Zum einen verbietet der Outer Space Treaty, also der Weltraumvertrag, verbietet den Einsatz solcher Devices, also solcher Geräte im Weltraum. Die werden in dem Zusammenhang nicht Waffen genannt, sondern Nuclear Explosive Devices, also eben Geräte. Zum einen gibt es rechtliche Hürden, die erst geklärt werden müssten, dass man sowas einsetzen könnte. Bis dahin kann man sie natürlich nicht testen. Und deswegen würde ich sagen, im Zweifelsfall nimmt man etwas, was man vorher getestet hat, wenn es denn irgendwie geht. Das heißt, es ist wirklich wirklich allerletzte Möglichkeit. Und dann muss man auch noch was anmerken, was es bedeuten würde. Man hätte Satelliten, die auf Bahnen im Sonnensystem unterwegs sind, die eben nukleare Sprengsätze mit sich führen, die lenkbar und dosierbar sind. Hat seine Vorteile für die Sicherheit der Menschheit, aber ich glaube, es ist auch evident, dass man alle Konsequenzen mit berücksichtigen muss, bevor man sich auf sowas einlässt.
Okay, lasst uns mal ein kurzes Fazit ziehen. Also, die nächsten 100 Jahre müssen wir uns voraussichtlich keine Sorgen machen, dass ein besonders gefährlicher Asteroid einschlägt. Und damit sich künftige Generationen im Notfall schützen können, wird weltweit an Lösungen gearbeitet. Es gibt mehrere Ideen dafür. Zum Beispiel könnte man mit einem kräftigen Stoß die Bahn eines Asteroiden verändern oder auch ihn langsam abdrängen. Oder man könnte auch, theoretisch, die Oberfläche von einem Asteroiden mit, in Anführungszeichen gesprochen, mit Baggern umgraben. Das würde die Farbe der Oberfläche verändern. Eine andere Farbe bedeutet, das Licht von der Sonne wird anders reflektiert bzw. geschluckt. Das hätte wiederum Einfluss auf den Strahlungsdruck und ihr merkt schon, es geht also wieder um eine Kettenreaktion, bei der am Ende die ursprüngliche Bahn des Asteroiden verändert wird. Aus Sicht von Richard Meusel ist das allerdings im Moment noch Science Fiction. Asteroiden sind aber nicht nur eine potenzielle Bedrohung. Sie sind vor allen Dingen ein Fenster in die Vergangenheit und damit ein Schatz für die Forschung.
Jeder Asteroid ist immer noch eine Überraschung. Jeder Asteroid, zu dem wir hinfliegen, es ist immer nicht so, wie die Konzepte sind. Da ist immer dann noch was Neues, was Unvorhergesehenes. Und aus wissenschaftlicher Sicht sind diese ganzen Körper, jeder einzelne ist eine kleine Schatztruhe, aus der sich unglaublich viel lernen lässt. Das ist ja, wie schon erwähnt, das ist übrig gebliebenes Material aus der Anfangszeit des Sonnensystems. Es klingt so am Anfang ein bisschen wie, okay, das sind die Reste, die übrig geblieben sind beim Kuchenbacken. Aber es ist eben nicht nur Küchenreste sozusagen, sondern es ist insbesondere im Fall von Kometen, aber auch Asteroiden gewisserweise, ein Teil der unbekannten Zutatenliste, wo man dann noch quasi sieht, so hey, das war am Anfang da drin.
Wenn ihr also mal einen Meteoriten findet, dann könnt ihr sehr viele Leute glücklich machen, wenn ihr euren Fund der Forschung spendet. Am besten einfach mal Fotos machen, euch aufschreiben, wie groß ist das Stück, wo und wann habt ihr es gefunden. Dann könnt ihr es in ein Stück saubere Alufolie packen und genau danach meldet ihr euch zum Beispiel bei der Europäischen Weltraumagentur oder dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Denn jedes Stück kann dazu beitragen, dass wir mehr über den Weltraum erfahren.
Also es ist jedes Mal wie ein Puzzleteil mehr, das man zusammensetzt. Und das ist eine richtige Freude, wenn man sieht, wie das immer mehr und mehr zusammenkommt und die Hoffnung, dass man eines Tages versteht, so entsteht ein Sonnensystem, so entstehen Planeten in Wirklichkeit, weil die Möglichkeiten, unseren Planeten zu studieren, die sind auch begrenzt. Wir können nicht beliebig tief reingucken in unseren Planeten. Vieles von dem, was wir eben haben, sind Annahmen und Modelle. Und die Asteroiden erlauben uns eben Einblicke, die wir daheim nicht haben.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.